begrüßen alle, die keinen Platz mehr hier fanden, drüben im Gemeindehaus. Auch die Eltern mit den Kindern. Und wir denken, wir sind im Namen unseres Herrn, der uns hier zusammenführt, doch verbunden. Wir brauchen keine sichtbare Gemeinschaft. Uns genügt die unsichtbare in ihm. Unser Predigtext ist heute Matthäus 21, Vers 14 bis 17. Es gingen zu Jesus Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge, hast du Lob zugerichtet? Wir können es auch so übersetzen, hast du eine Macht zugerichtet? Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb daselbst über Nacht. Herr, lehre uns begeistert, dir zuzujubeln, wie es diese Kinder taten. Amen. Ein Bekannter von mir in Norddeutschland erzählte mir neulich von seinen Familienschwierigkeiten, die er hat. Unter seinen Kindern ist ein sehr begabter Sohn, der ein ausgezeichnetes Abitur machte, der stolz seines Vaters war, promovierte, ins elterliche Geschäft eintrat, aber die Spannungen wurden unerträglich. Sie rieben sich aneinander, sie stießen sich aneinander. Ja, noch viel schlimmer, der Vater hat den Eindruck, der Sohn macht mich systematisch fertig. Was mir im Leben wichtig und groß ist, er zersetzt es. Und dann erzählte der Vater, wie es zu einem Nachtgespräch kam zwischen ihm und seinem Sohn. Er sagt, es war unheimlich. Es war außen ein Gewitter, das niederging, die Blitze zuckten. Aber die Atmosphäre im Zimmer war noch viel grausamer. Und ich spürte, in diesem Augenblick wird zwischen uns ein Tischtuch zerschnitten. Wir können nicht mehr so weiterleben. Wir müssen auseinander. Und dann sagt der Sohn seinem Vater, Vater, du hast mich nicht einmal im Leben gelobt. Und da zog der Vater geschlagen in sein Zimmer und erkannte, dass er an seinem Sohn schuldig geworden war. Er sagt, unser ganzes Zusammenleben ist heute völlig anders. Mein Sohn ist meine beste Stütze und wir leben in größter Freude zusammen. Selbst mein Glaube, der bisher meinem Sohn nur Anstoß und Ärgernis war, den teilt er jetzt. Wir sind ein Herz und eine Seele geworden. Ist das denn möglich, dass das Lob so viel ausrichtet? Tatsächlich. Es gibt noch einige erfahrene Pädagogen unter uns, die wissen, dass man in der Misere unseres modernen Bildungssystems am meisten aus verschüchterten jungen Schülern herausholt, die eine 5 nach der anderen nach Hause tragen, wenn man anfängt, statt sie zu verrichten mit schlechten Noten, zu loben. Zu loben, wenn einem Menschen das zugestanden wird, doch, ich akzeptiere das, du kannst etwas, du leistest etwas, du bist einer, und das, was du machst, ist gut. Komm, ich merke das, ich spüre das. Warum können wir denn das so schlecht loben? Warum ist das dem Vater denn so schlecht gefallen, so schlecht möglich gewesen? Er hat mir es dort erzählt und sagte, ich habe im Sohn immer doch einen gesehen, der mir meinen Platz streitig macht und der sich mir nicht unterordnen wollte. Ich kannte seine Stärken, aber ich habe das nicht richtig zugeben können. Und so habe ich ihn gar nicht loben wollen, gar nicht können. Wenn wir heute vom Lobe Gottes reden, lassen Sie mich zuerst einmal vom Loben unter uns Menschen reden. Ich glaube, dann kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Darum mein erster Punkt, ein Riss, der sich durch unsere Welt zieht. Diese Spannung, die unter uns Menschen oft besteht, die ist schwer und an der tragen wir alle, weil wir einander dieses Lob vorenthalten. Das wäre so einfach, wenn wir einigen schwierigen Mitmenschen ein gerechtes Lob geben können, ich kann es ja gar nicht tun, dann denke ich, der andere, der wird ja protzig, wenn ich dem das sage. Der bildet sich ja am Ende was ein und dann erst recht wird er mich unterdrücken. Wer gelobt wird, der verfügt über Macht, der hat Lebensraum, der kann wirken. Wir haben heute Muttertag. Wir dürfen ja jetzt den Spieß auch mal herumdrehen. Sie wissen, dass meine Mutter es uns immer verboten hat, Muttertag zu feiern. Die war vom alten Schlag und hat gesagt, das würde euch so passen, zu uns fünf Söhnen. Das will ich das ganze Jahr haben. Und sie sagt, das ist so eine neuheidnische Einrichtung, dass man dann den Eltern einmal im Jahr sagt, ihr seid lieb, ihr seid gut, dann lobt man sie und gibt ein paar Schmeichelworte. Und dann, statt dass man ihnen ein ganzes Leben und ein ganzes Jahr über Ehre gibt, wie es die Bibel nennt, warum fällt das den jungen Menschen so schwer, ihren Eltern Ehre und Lob zu geben? Weil sie selber viel zu unsicher sind und das nie einmal zugestehen können, dass sie mit allem, was sie sind und mit allem, was sie haben, von ihren Eltern abhängen. Und dann merken wir, dass das gar kein innerweltliches Problem ist, der Erziehung, den Eltern Ehre zu geben. Sagen, du musst eben ein bisschen dankbarer werden und ab und zu die Hand schütteln. Wir sind ja solche, die anderen die Ehre abschneiden, weil wir meinen, das geht uns ab. Und die Spannungen, die unsere Familien zerstören, sind doch notvolle Spannungen, die wir nicht überwinden können, weil es an unserer Ehre abgeht, was ich meinen Eltern gebe. Und weil ich an meiner Position festhalten will und nicht demütig das Kind meiner Eltern bleiben will. Dieses Kind, das meine Mutter mit Schmerzen geboren hat. Und darum liegt die Lösung der Lobsache unter Menschen in der Glaubensfrage. Ich meine, dass nur der in dieser Welt einen anderen Mitmenschen ehren und schätzen kann und ihm seinen Raum zuweisen kann, der selbst im Leben weiten Raum gefunden hat und der sagt, ich habe meinen Standpunkt im Leben und ich habe ein erfülltes Leben gefunden. Ich sehe das viel tiefer. Warum können wir eigentlich Gott so wenig loben? Ich meinte lange Zeit auch in meinem Leben, das sei so ein komisches Stück des Glaubens, dass Gott auf unsere Ehre angewiesen sei. Gott ist auf unsere Ehre nicht angewiesen. Im Augenblick bringen ihm seine himmlischen Heerscharen Lobgesänge bester Qualität. Und wenn wir durch diese wunderschöne Frühlingswelt gehen, dann können wir manchmal etwas davon ahnen, wie diese Naturwelt unserem Gott ihr Lob singt, wie sie ihn preist, die Schönheit der Farben und die Macht der Wellen im Meer und die gewaltigen Gebirgsmassive unserer Welt, die Denkmäler der Größe Gottes sind, als ob Gott auf mein bisschen Reden noch angewiesen wäre, auf mein Lobgehudel, auf meine Lobsprüche, die ich ihm bringe. Und doch will er mein Lob haben. Dass wir nicht loben können, ist die gleiche Wurzel wie unter uns Menschen. Das ist ein Machtkampf, der in dieser Welt tobt. Und ich will von meiner Ehre Gott nichts abtreten. Und das ist das Zeichen des mündigen Menschen dieser Welt, dass er Gott seine Ehre nimmt. Es hat sich jetzt unser Fred Wiesen noch im Wochenblättle geäußert, dass da unten im Katrinenstift auf einem TWS-Kasten steht, Gott stinkt. Da spürt ein normaler Mensch noch etwas, dass das in unserer Stadt nicht stehen bleiben darf. Und er fragt, war da niemand da, der das durchgestrichen hat? Dass die Ehre Gottes in unserer Welt nicht geschändet wird. Das spürt ein normaler Bürger unserer Welt. Aber wann kommt es denn zum wirklichen Lob Gottes, dass wir ihn rühmen und preisen mit unserem ganzen Leben und ihm unser Lob singen? Wir können das gar nicht, weil wir festgekrallt sind in uns selber. Und die ganze Geschichte der Menschen ist eine Geschichte des gestohlenen Lobes Gottes, dass wir bei uns selber bleiben und uns selber groß herausstreichen müssen und den einen Widersacher haben, den wir nicht neben uns erdulden können, den lebendigen Gott, dem wir das Lob nicht geben können. Und darum war das im Tempel ein herausragendes Ereignis, als plötzlich die Kinder anfingen, ihr Lob zu rufen und zu jubeln und zu schreien und zu rufen, Hosianna, dem Sohne Davids, wie es dort durch diese ehrwürdigen Gemäuer schallte. Und jetzt sind die anderen tief erschrocken. Die Schriftgelehrten, die Priester, die Beamteten rannten dazu und sagten, das darf doch nicht sein, stopp die, wir sind doch nicht auf dem Fußballplatz. Sie haben nie begriffen, dass Glaube auch etwas mit Begeisterung zu tun hat. Glauben mit Begeisterung, was hat das zu tun? Glauben hat mit Denken oder mit Empfinden oder mit Kunst etwas zu tun. Nein, es gibt dieses begeisterte sich freuen an dem lebendigen Gott, von dem ich komme und zu dem ich gehe und dem mein Leben gehört, dem ich zurufen kann. Was hatten diese Kinder so erfüllt an ihrem Herrn, dass sie so gejubelt haben? Die anderen würden sagen, man kann ja nicht so laut in unserer Welt Halleluja schreien. Vergisst du denn ganz, dass jetzt Menschen verhungern? Und vergisst denn du ganz, dass da Leidende gibt? Und dass da Menschen gibt, die große Not haben? Und dann hätten die Kinder nur gesagt, gerade deshalb rufen wir doch, hast du nicht gesehen? Dort waren die Blinden mit den leeren Augenhöhlen, die dort saßen und bettelten. Und da gibt es einen Heiland, der sich der Elenden annimmt. Darum jubeln wir ja gerade. Und da waren die, die mit den gekrümmten Gliedmaßen da saßen, die nimmer laufen konnten. Wir haben einen Herrn, der sich der Verzweifelten annimmt. Wir haben einen Herrn, mit dem wir auf die Friedhöfe gehen und wo wir unsere Gräber umwandeln zu Siegestätten. Darum soll das Lob Gottes gerade aus unserem Mund erklingen. Und sie sagen, das Leben ist doch viel schwieriger. Nein, 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 wir haben einen Herrn, der sich nicht schämt, meine Schulden zu tragen und für mein Leben gerad zu stehen und das abzutragen, was ich gegen Gott gesündigt habe. Wir haben einen Herrn, der sich totschlagen ließ, damit wir Frieden mit ihm hätten. Darum soll das Lob Gottes erklingen. Und der kein größeres Ziel hat, als dass dieser unheilvolle Riss in unserer Welt geschlossen wird, wo Menschen dastehen und sich protzig herausstellen und sich rühmen. Dann will dieser Herr uns hineinstellen in das Lob der himmlischen Heerscharen, dass wir uns freuen können, welch ein Herr unser Diener wird. Das war mein erster Punkt, der Riss, der sich durch die Welt zieht. Der zweite Punkt: Es sind Unmündige, die jubeln. Es gab einen originellen Mann in Württemberg, das war unser Oberingenieur Fritz Liebrich. Viele kennen ihn vielleicht noch, ein Großer im Reiche Gottes. Er diente seinem Herrn mit Freuden und mit ganzer Hingabe. Er hatte sich immer Blätter bestellt und wo er hinkam, hat er die verteilt in seiner Nachbarschaft, aber vor allem mit Vorliebe auch im D-Zug, da hat er immer beim Zugschaffner gefragt und statt dass er sich gemütlich auf den Sitz gesetzt hat, ist er hindurchgegangen und hat allen Mitfahrenden im Zug ein Blatt gegeben. Dieser Mann hat einmal auf einem Hofackertag erklärt, was das Lob Gottes ist und dann sagte er, in der Bibel gibt es nur ein Wort für Lob Gottes, das heißt jubeln. Und dann erklärt er der Versammlung und sagt, jetzt entschuldigt bitte, ich kann es euch nicht anders erklären, was jubeln heißt. Jubeln heißt, man freut sich saumäßig. Das war eine gute biblische Erklärung für das, was hier geschieht. Unmündige jubeln. Warum freuen denn die sich so außerordentlich über alle Grenzen hinweg? Unmündige, das ist gerade der Gegensatz des emanzipierten Menschen, des mündig gewordenen Menschen, der sein Leben selber in die Hand nehmen kann. Wir nehmen doch alle Kinder nicht für voll. Wenn sie nicht ihre ersten akademischen Bestätigungen haben oder ihr Abitur vorweisen können, was sind sie denn wirklich? Kleingemüse, Kinder und Säuglinge, Unmündige, die sind eben noch nicht mündig, die sind noch nicht im Stand der Verantwortung. Und im Glauben spielen sie eine ganz, ganz große Rolle. Und sie sind die, die nur loben können und die sich richtig freuen können, wie es für Gott angemessen ist. Und wir stoßen hier darauf, dass es kein größeres Hindernis gibt zum Lobe Gottes, als das Eingenommensein von sich selber. Das ist nicht eine Frage meines Stolzes, sondern dass wir oft in einem falschen Blick meinen, wir wären vor Gott Leute, die in dieser Welt schon viel erreicht haben. Kinder kommen nie auf die Idee. Die haben manchmal Angst vor dem, was sie erst noch leisten müssen. Und darum ist sie ihnen bang. Und jetzt wird ihnen das große hier zugesprochen. Das sind die, die erkennen können, welche Wunder Gott in ihrem Leben wirkt. Der mündige Mensch unserer Tage tut so schwer, weil er nicht mehr sein will wie ein Kind. Und fromme Menschen, wie wir es sind, die in die Kirche gehen, tun unheimlich schwer, weil sie doch schon so weit sind in ihrem Glauben, weil sie schon so viel erkennen und weil sie schon so große Probleme wälzen können. Ob wir noch durch die Straßen heute gehen können, vor einem Busch stehen bleiben und die herrliche Blütenluft einsaugen und uns freuen an einem Maientag und die Herrlichkeit unseres Gottes preisen. Ob wir heute Morgen in einen Tag hineingehen, nur bedrückt und sagen, so viel Sorgen lasten auf wir, oder ob wir uns noch freuen können, Jesus ist bei mir, er hat mir vergeben, ich darf sein Kind sein. Freuen, wie ein kleines Kind die Hand in die Hand der Mutter legt und sich da geborgen und sicher fühlt. Freude, die jubeln, die sagen, was soll denn noch geschehen? Es sind Unmündige, die jubeln, Unmündige. Es gab in Israel große Persönlichkeiten, wenn ich nur an den König David denke, der 5 Königreiche zu einen wusste und der staatsmännisch sein großes Amt führte mit einem Weitblick ohnegleichen. Das kann man in den einzelnen Geschichten einmal nachweisen, wie dieser David von einer ganz außerordentlichen Begabung war in seinem großen, schwierigen Staatsamt. Aber wenn Sie ihn genauer kennenlernen wollen, dann lernen Sie ihn dort kennen, wo er in seinen Psalmen erzählt, da ich in Angst kam, war er wieder wie ein Kind, da rief ich den Herrn an und der Herr hörte meine Stimme und er erbarmte sich meiner. Da war ich wieder an dem Punkt, wo ich jubeln kann, darum will ich jetzt meinen Mund auftun und ihn loben und ihn preisen. Da war eine Frau, das darf man am Muttertag auch sagen, der das Glück vorenthalten wurde, Kinder zu haben. Das sind mehr unter uns, die ihr darunter leiden. Und die doch eines Tages ihr Lied singt. Sie hat ein Kind bekommen, aber das hat sie Gott wieder hergegeben. Ihr ging es nicht um das Kind, das sie hat, sondern ihr ging es um die Erfahrung, dass Gott die Gedemütigten aufrichtet und dass er die Schwachen aus dem Staub erhebt. Und dann hat sie ein Lied gesungen, dass die Menschen aufgehorcht haben, die sie kannten und sagten, was hat die nur, dass die so rühmen kann. Da war die Maria, da war Zacharias, der seinen Lobgesang singt. Menschen, die in ihrem Leben diese große Entdeckung gemacht haben. Hinter mir ist dieser lebendige Gott und er lässt seine Güte in meinem Leben mich erfahren und ich darf sie spüren und sie wissen, der Herr ist meine Stärke und meine Stütze und mein Heil. Ich komme zum letzten Punkt, den ich hier erklären will. Das ist ein ganz wichtiger Dienst mit dem Loben. Ich wollte Ihnen 3 Dinge deutlich machen, die Sie behalten sollen. Ein Riss zieht sich durch die Welt, darum können wir so schlecht loben. Wir können Gott nicht loben, wir können den Mitmenschen nicht loben. Dann sagen wir, es sind Unmündige, die jubeln. Und jetzt noch, das ist ein ganz wichtiger Dienst. Das fällt in der hebräischen und in der griechischen Ursprache merkwürdigerweise zusammen. Das steht hinter meiner ganzen Predigt, die ich heute darum so aufgezogen habe. Das ist der geheime Gedanke, darum fing ich mit dem Lob unter Menschen an. Wenn ich einen Menschen lobe, wenn ich ihn preise, wenn ich ihn ehre, wenn ich einem Menschen sage, du bist mir eine Freude und du bedeutest mir viel, und wenn ich ihn aufrichte und respektiere in seinem Können, dann mache ich ihn groß. Loben und Großmachen hängt zusammen. Im Hebräischen liegt sogar noch das Wort Segnen mit darin. Das Segnen ist das Großmachen und das Großmachen ist das Preisen und das Loben. Und im Griechischen ist es ganz ähnlich. Wenn ich einen Menschen lobe, wenn ich ihn preise, dann mache ich ihn groß und dann segne ich ihn. Aber jetzt umgekehrt, was heißt denn das, wenn ich Gott lobe, wenn ich ihn preise, dann mache ich Gott groß? Ja. Dann mache ich Gott groß in der Welt. Und darum hängt das doch zusammen, dass hier in den einen Bibelausgaben übersetzt wird, dass Gott aus dem Mund der Säuglinge sich nicht nur Lob zurichtet, sondern eine Macht in dieser Welt zubereitet. Gott hat in dieser Welt seine Machtstützpunkte. Ich sehe von der Herrlichkeit Gottes in der Natur und in dieser wunderbaren Schöpfung. Ich sehe die Weite des Weltalls und den Sternenhimmel und die Macht der Sonne und ihre Kraft, ihre Strahlkraft jetzt im Sommer, wenn sie uns erquickt und erfreut. Aber Gott hat seine Macht dort, wo einfache, schlichte Menschen ihren Lobgesang singen und ihrem Herrn zujubeln. Wie groß ist das, wenn Gott zugejubelt wird? Und dann leben um uns her verzweifelte Menschen ohne Hoffnung und wir sagen ihnen etwas von den Erfahrungen, die wir mit unserem Gott machten. Und dann machen wir Gott groß, wir rühmen ihn, wir ehren ihn und wir machen ihn stark und mächtig. Aus dem Mund der Unmündigen und der Säuglinge hat er sich eine Macht zubereitet. Und unser Gott will das so haben. Er will nicht nur die weihevollen Tempelchöre haben mit ihrer künstlerischen Ausprägung, sondern er liebt das Geschrei der jungen Leute, die heute ihre Gitarre unter den Arm klemmen und nach ihrem Mund singen, unrein oder rein, wie es geht, die ihrem Herrn ihr Lob singen müssen, weil sie nicht schweigen können in dieser Welt. Und dann wird es ganz groß, dass das von unserem Gott angenommen wird und dass das von ihm gebraucht wird zur Ehre und zur Verherrlichung. Wir hatten neulich mit unseren Kindern, sind ja viele von Ihnen Eltern und Sie haben sicher dann im Essen mit Ihnen, Ihren Kindern darüber gesprochen, die Geschichte von Hofni und Pinehas miteinander besprochen, die Ihnen dann erzählt wurde. Da waren junge Leute, die hauptberuflich Gott dienen wollen und zum Heiligtum als Priester ausersehen sind. Und die an einer Stelle stolpern, die immer nur suchen, wie sie in ihrem Beruf Befriedigung finden und die nicht merken können, dass es um die Ehre Gottes allein geht. Und als Gott sein Gericht ankündigt und diese Stiftshütte ist nachher verschwunden, wir wissen nicht, wann sie zerstört wurde, da sagt Gott, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und da liegt sogar noch eine Belohnung drin, die so groß ist, dass Gott sagt, wenn du mir nur mit deinem irdischen Leben Ehre gibst, du kriegst vielfach zurück, und zwar an sichtbare Ehre unter den Menschen. Ich will dich ehren und ehren lassen von Menschen. Daran ist Hofni und Pinehas als Tempeldiener gescheitert. Und Sie können das an einem ganz anderen Punkt noch einmal sehen. Darum heute am Muttertag das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Warum denn? Gott sagt, aus Eigennutz sollst du Vater und Mutter ehren, damit dir's wohlgehe, nicht damit's deinen Eltern wohlgehe, damit du lange lebst im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und die Segnung eines Lebens liegt darin, ob ich erkenne, es gibt nur ein erfülltes Leben, wenn ich vor Gott die Fülle der Freude entdecke und weiß, was er mir heute an Gaben schenkt. Wie er mich annimmt als sein Kind, wie er mich in Geborgenheit einhüllt. Und dann kann ich ja mit meinem Leben andere ehren. Vergebe ich mir denn etwas, wenn ich meine Eltern ehre? Auch wenn ich mal einen Urlaub draufgeben sollte, um meiner Eltern willen. Auch wenn ich einmal gehorchen muss und etwas aufgebe, was mir lieb ist, nur weil meine Eltern es gern wünschen. Damit mir's wohlgehe, weil Gott mich wieder ehrt. Und ich kann Ihnen das zum Schluss nur in der Geschichte des Abraham noch einmal darstellen. Ein Mann, der wie ein Armer durch die Welt zieht, mit ein paar Beduinenzelten und Viehherden als ein Viehhirte durch das Steppenland. Und der doch ein steinreicher Baron ist. Warum? Weil er unter dem Segen Gottes steht, der ihm sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und nun erkennt er, ich darf ein Segen sein. Das ist alles das gleiche Wort im Hebräischen. Gott sagt ihm, ich will dich segnen, das heißt, ich mache dich groß, ich ehre dich. Aber du darfst ein Segen sein, du darfst andere wieder groß machen. Das hat den Abraham noch bis in den Schlaf umgetrieben. Wo sind neben mir Menschen, die ich ehren kann? Er war so großzügig, dass er den Lot, den Neffen, neben sich hochkommen ließ. Hat ihm nicht gewehrt. Im Gegenteil, das war ihm wichtig, sein Neffe soll hochkommen. Haben wir überhaupt ein Gemerks dafür, ein Gespür für die zu kurz gekommenen unter uns? Das ist wunderbar, dass sich in unserer Mitte auch in einer Gemeinde manche treffen, die im Leben enttäuscht sind, weil ihnen so viel vorenthalten wurde. Sie sollen spüren, dass hier ein Raum ist, wo man einander ehrt und liebt, wo das ein Stück des Segens ist, wo dass man sich sorgt, damit der andere etwas bekommt, damit er etwas kriegt und damit er erfüllt und erfreut wird. Und dass dieses Ganze im Leben Abrahams hineingehört in diesen großen Lobpreis, den sein ganzes Leben darstellen will. Ich will nur mit meinem Leben dafür etwas sein und taugen, damit er gepriesen werde und damit er, mein Gott, geehrt wird durch mein Leben. Ich will mit dem Vers schließen, den wir so oft und so gern singen. Ich will dich all mein Leben lang, oh Gott, von nun an ehren. All dem, was ich bin und habe, mit meinem Beruf und meinem Denken und Sinnen, mit meinem Freudenempfinden, mit meinen Augen und mit meinem Willen. Ich will dich all mein Leben lang, oh Gott, von nun an ehren. Man soll Gott deinen Lobgesang an allen Orten hören. Mein ganzes Herz ermuntere sich, mein Geist und Leib, auch ihr Leib, erfreue dich. Gebt unserem Gott die Ehre. Wenn so das bei uns wird, dass Leib, Seele und Gemüt ihn preisen, dann kann Gott uns gebrauchen zur Verherrlichung seines Namens, als Lobgesänge mitten in der Welt, die seine Macht sind, seine stärksten Bataillone. Amen.
Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Fülle deiner Gaben, die wir haben. Und da wollen wir vom Äußeren auch reden, weil das so wichtig ist, was du in unserem Leib getan hast. Ja, dass du ihn so wunderbar geschaffen hast und unsere Seele und unser Gemüt, dass wir diesen Frühling erleben dürfen, diesen Tag des Friedens heute Morgen. Ja, Herr, wir danken dir für alle diese Gaben, aber auch für das Größte, dass du uns als Kinder Gottes angenommen hast. Dass du die Schuld in unserem Leben wegnimmst, das ist das Größte, dass uns nichts mehr aus deiner Hand reißen kann, weil du für uns starbst, weil du unser Herr bist und unser Erlöser und Befreier. Nun zeige uns auch, wie unser ganzes Leben ein Lobpreis für dich werden kann, wie diese triste und oft auch belastete Woche, die vor uns liegt, dadurch neu wird, weil sie vor dir gelebt wird und für dich, dir zur Ehre, zur Verherrlichung deines Namens. Zeige uns auch die Menschen um uns her, die zu kurz gekommen sind und die wir loben und aufrichten dürfen in deinem Namen, weil du uns ein Gespür dafür gibst und eine Liebe ins Herz, und dass wir sie daran teilhaben lassen, wie deine Liebe auch Menschen festmacht und bestätigt und aufrichtet. Hier befehlen wir unsere ganze Welt mit ihrem Unfrieden. Die Verantwortlichen in Staat und Öffentlichkeit, die Regierungen der Welt. Ja, du weißt auch, wo heute Menschen leiden. Unter Unrecht, wo sie niedergedrückt werden. Du bist der Anwalt der Entrechteten. Gib uns auch hier Augen, wo wir in der Welt eintreten dürfen für Menschen. In deinem Namen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit Ewigkeit. Amen.
Wir wollen uns erheben und uns diesem Segen unseres Herrn anbefehlen. Wenn er uns segnet, dann macht er uns groß, dann preist uns Gott. Und wir dürfen ihm antworten im Lob, und wir dürfen seinen Namen ehren, gerade wenn wir hingehen in die Woche, in die Aufgaben, die vor uns stehen. Er will uns da begleiten und seine Hand über uns halten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.